Neon. An meinem ersten Arbeitstag in der Sicherungsverwahrung wurde ich von den Mitarbeitenden sehr freundlich mit einer eingetopften Sonnenblume begrüßt. Mein Büro war geräumig und mit modernen lichtgrauen Möbeln eingerichtet. Doch das Sommerblau des Himmels wurde durch die Schatten massiver Streben verdunkelt. Ich saß hinter Gittern, so wie die Männer, die ich therapieren sollte. Voller Neugier und Nervosität sah ich dieser Aufgabe entgegen. Mein Büro lag direkt neben dem langen Flur, von dem die einzelnen Zimmer der Sicherungsverwahrten abgingen. Ihre Wohnräume waren durch abschließbare Stahltüren gesichert. Jeder der Männer konnte sich tagsüber frei innerhalb des Hauses und des Freistundenhofs bewegen, also auch an meine Bürotür klopfen oder mich auf dem Weg zur Toilette abpassen. Zu meinem Schutz trug ich ein Funkgerät mit einem Alarmknopf am Hosenbund. Wenn ich diesen auslösen würde, kämen mir Mitarbeitende vom Allgemeinen Vollzugsdienst zur Hilfe geeilt. Die Therapie würde in meinem Büro stattfinden, von Angesicht zu Angesicht mit den Verwahrten und mit dem Funkgerät an meinem Hosenbund. Weitere Sicherungsmaßnahmen waren nicht vorgesehen. Ich fragte mich, ob die Männer mir respektvoll gegenübertreten oder versuchen würden, mich einzuschüchtern. Auf meinem Arbeitsrechner fand ich eine Datei mit einer Übersicht aller Sicherungsverwahrten. Darin waren ihre Namen, das Geburtsdatum und das Anlassdelikt, also die zuletzt begangene Straftat, vermerkt. Ich nahm einen Schluck von meinem Kaffee und arbeitete mich durch die Datei. Die meisten Männer schienen in den 50ern zu sein. Den Namen nach zu urteilen, handelte es sich fast ausschließlich um Deutsche. Ich schätzte den Anteil derjenigen, die ein Sexualdelikt als Anlasstat hatten, auf ungefähr 3/4. Diese Männer hatten Vergewaltigungen oder Kindesmissbrauchsdelikte begangen. Die übrigen Verwahrten waren Gewaltstraftäter und für Raub, schwere Körperverletzung oder versuchten Totschlag verurteilt worden. In einer weiteren Spalte war zu erkennen, ob die Verwahrten eine Therapie in Anspruch nahmen, um ihre Gefährlichkeit zu reduzieren. Diese Form der Behandlung war für die Untergebrachten freiwillig. Allerdings hatten nur diejenigen Männer überhaupt eine reelle Chance auf Entlassung aus der Sicherungsverwahrung, die eine Therapie machten. Ich ging davon aus, dass die Männer, die sich nicht in Behandlung befanden, besonders uneinsichtig und schwierig im Hinblick auf ihre Persönlichkeit waren. In der Übersicht stach ein Untergebrachter besonders hervor. Er war mit 38 Jahren vergleichsweise jung und hatte als Anlassdelikt eine Vergewaltigung begangen. Anscheinend hatte er schon vor über einem halben Jahr die Behandlung abgebrochen, weswegen ich ihn für schwer therapierbar hielt. Aus den Vorlesungen in forensischer Psychologie wusste ich, dass die Gefährlichkeit von Gewalt- und Sexualstraftätern mit dem Alter abnimmt. Daher erschienen mir jüngere Verwahrte per se gefährlicher zu sein. Die Tatsache, dass dieser Mann mindestens eine Vergewaltigung begangen hatte, ließ ihn insbesondere für mich als Frau gefährlich erscheinen. Wir nennen den Untergebrachten hier Neon. Ich ahnte bereits, dass ich ihm bald begegnen würde. Normalerweise bekommt man als neue Mitarbeiterin die Klienten von der Leitung bzw. von den alteingesessenen Psychologen zugeteilt. In diesem Fall lief es anders. Neon wählte mich als seine Therapeutin aus und die Leitung der Einrichtung war vorerst damit einverstanden. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, warum er ausgerechnet zu mir wollte. Ich versuchte es mir damit zu erklären, dass er bereits alle anderen Therapeuten ausprobiert und in der Eintönigkeit der Sicherungsverwahrung Lust auf eine Veränderung hatte. Ich sollte erst später erfahren, was es damit auf sich hatte. Mir blieb genug Zeit, um mich in Neons Akte einzulesen, bevor er zu seinem ersten Gesprächstermin erschien. Auffällig war, dass Neons Vorstrafenregister fast nur aus Sexualdelikten bestand. Er hatte keine Diebstähle, Körperverletzungen, Einbrüche oder Betrügereien begangen. Allerdings hatte er bereits eine Haftstrafe wegen Drogenhandels abgesessen, bevor er wegen 2 Vergewaltigungen verurteilt worden war. Sein erstes Opfer war ein 15-jähriges Mädchen gewesen. Neon überredete die Jugendliche, mit in seine Wohnung zu kommen. Dort bedrohte er sie mit einer Schreckschusspistole und vergewaltigte sie. Neon wurde erneut inhaftiert, diesmal für 3 Jahre. Die Haftstrafe wirkte nicht abschreckend auf den mittlerweile fast 30-jährigen Neon. Nur wenige Monate nach der Entlassung aus der Haft vergewaltigte er eine 21-Jährige. Auffällig war, dass das Opfer extrem untergewichtig war und daher deutlich jünger wirkte. Neon wurde für diese Tat nicht verurteilt, weil die junge Frau wegen einer Essstörung so stark gesundheitlich angeschlagen war, dass sie nicht als Zeugin vernommen werden konnte. Ein paar Monate später verfolgte Neon eine 19-jährige Studentin auf dem Nachhauseweg. Kurz bevor sie ihr Wohnhaus erreichte, sprach er sie an. Die junge Frau reagierte ausweichend und ging schnell weiter. Auch Neon beschleunigte seinen Schritt, kam ihr schließlich sehr nah und drängte sie grob in den Hauseingang eines leerstehenden Gebäudes. Die marode Eingangstür gab hinter ihnen nach. Neon und die junge Frau stürzten in einen schummrigen Hausflur. Der körperlich überlegene Neon rappelte sich auf und baute sich in der Abgeschiedenheit des verlassenen Flurs vor seinem Opfer auf. Er nötigte die Studentin dazu, sich zu entkleiden, und vergewaltigte sie. Die junge Frau durfte sich anschließend wieder anziehen und nach Hause gehen. Aufgrund einer genauen Personenbeschreibung konnte Neon als Täter überführt werden und wurde zu einer Haftstrafe von 6 Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Mir war mit Antritt meiner Tätigkeit in der Sicherungsverwahrung klar, dass ich von schrecklichen Straftaten lesen und hören würde. Von grausamen Tötungsdelikten bis hin zu Vergewaltigungen von Frauen und Kindern würde ich mit einem breiten Spektrum an menschlicher Boshaftigkeit konfrontiert werden. Und meine Erwartungen wurden bestätigt. Dabei trat bei mir kein Gewöhnungseffekt oder gar eine Abstumpfung ein, sondern ich war immer wieder aufs Neue schockiert, angewidert und wütend auf den jeweiligen Sexualstraftäter, wenn ich dessen Akte las. Gleichzeitig wollte ich die Beweggründe und das Innenleben dieser Männer verstehen. Es beruhigte mich, dass sie sicher verwahrt waren und ich viel Zeit hatte, sie in Ruhe und unter relativ sicheren Bedingungen zu befragen. Diesen Gedanken hatte ich auch, nachdem ich Neons Akte gelesen hatte, und ich fragte mich, wie er wohl in persönlichen Kontakt auf mich wirken würde. An einem Novembermorgen klopfte es einmal kurz, aber laut an meiner Bürotür. Das Klopfen klang so, als hätte jemand einen Stein an meine Tür geworfen. Ich sagte ja, bat den Gast herein und erkannte Neon anhand eines Fotos aus seiner Akte. Er stand sehr aufrecht in der Tür und sah mich direkt an. Sein blauschwarzes, welliges Haar glänzte von der Pomade, die er benutzte, und er hatte ein ausgeprägtes Kinn, das er leicht nach vorn streckte. Neon erinnerte mich optisch an die Beschreibung der Hauptfigur des Romans »Fegefeuer der Eitelkeiten« von Tom Wolfe. Sherman McCoy, ein 38 Jahre alter Broker an der Wall Street, der Millionen verdient und sich ein exquisites Apartment mit eigenem Dienstpersonal in Manhattan leistet. Er gilt als Prototyp der weißen Oberschicht und hat ein markantes sogenanntes Yale-Kinn, das er zur Unterstreichung seines arroganten Auftretens auf dominante Art vorstreckt. Ich bot Neon einen Stuhl an. Mir fiel auf, wie jugendlich er wirkte. Als ich Neon erklärte, dass es erstmal darum gehen würde, einander kennenzulernen, war er einverstanden. Ich fragte ihn, was ihn derzeit beschäftigte, und seine Gesichtszüge nahmen einen feindseligen Ausdruck an, als er mir erklärte, »Die meiste Zeit verbringe ich in meinem Zimmer. Ich bin hier falsch und möchte mit diesen Verbrechern nichts zu tun haben.« Wenn ich an dieser Stelle nachgefragt hätte, worin seiner Meinung nach der Unterschied zwischen ihm und dem anderen Untergebrachten bestehe, wären wir mitten im Thema gewesen, nämlich beim Grund seiner Unterbringung hier und damit bei seinen Sexualstraftaten. Ich wollte aber einen leichteren Gesprächseinstieg wählen, weswegen ich fragte, welche Aktivitäten ihm Freude bereiteten. Neon antwortete, Sie haben sicher schon die Gemälde auf den Fluren gesehen. Ich habe sie geschaffen und der Einrichtung zur Verfügung gestellt. Was halten Sie von meinen Bildern? Ich wusste nicht, dass die von Ihnen sind. Sie sind sehr bunt, antwortete ich zurückhaltend, denn ich fand die Bilder eher kitschig. Die Farben sind Ausdruck meiner Persönlichkeit. Ich bin ein lebensfroher Typ, mit dem man Spaß haben kann. Als Neon meinen verwunderten Blick sah, führte er weiter aus, Wir hätten uns draußen kennenlernen sollen, da hätten Sie mich von einer anderen Seite gesehen. Wie wäre das Ihrer Meinung nach gewesen, wenn wir uns draußen getroffen hätten? Fragte ich interessiert. Neon grinste mich siegessicher an. Großartig natürlich. Wissen Sie, ich komme mit Frauen sehr gut aus. Sie schätzen meine lockere, witzige Art. Damals in den Clubs bin ich immer rasch mit Frauen ins Gespräch gekommen. Meine Kumpels waren oft neidisch auf meinen Erfolg. Also denken Sie, dass ich Sie interessant gefunden hätte, wenn wir uns draußen begegnet wären? Mit direktem Blickkontakt antwortete Neon, ja. Dann verfinsterte sich sein Gesichtsausdruck und er sagte, aber wir sind eben hier drinnen, in diesem verkommenen Verbrecherhaus. Ich fand es interessant, dass Neon sich als lockeren und witzigen Menschen beschrieb. Bisher hatte ich keine der beiden Eigenschaften bei ihm entdecken können. Er war sehr überzeugt von sich und seiner Anziehungskraft auf Frauen. Anscheinend reichte seine Vorstellung der eigenen Großartigkeit aber nicht so weit, dass er glaubte, ich würde ihn auch als Sexualstraftäter in der Sicherungsverwahrung unwiderstehlich finden. Im weiteren Verlauf des Gesprächs kam Neon wieder auf das Thema Sicherungsverwahrung zurück und darauf, wie schrecklich er die Einrichtung und die Untergebrachten fand. Er hielt sich offensichtlich für einen besseren Menschen als seine Mitbewohner. Da Neon dieses Thema schon zum zweiten Mal aufbrachte, hakte ich diesmal nach. Sie haben bereits vorhin die Sicherungsverwahrung als Verbrecherhaus bezeichnet und betont, dass Sie hier falsch seien. Warum sehen Sie das so? Neons Blick wurde noch distanzierter, als er antwortete. Sie wissen doch genau, wo wir hier sind. Die Triebtäter haben hier schwere Verbrechen begangen. Die sind extrem gewalttätig, aggressiv und gefährlich. Und ich bin wie Sie, einer von den Guten. Ich war erst einmal sprachlos und überlegte kurz, ob Neon komplett verrückt sei und vielleicht an psychotischen Wahrnehmungsverzerrungen litt. Deswegen fragte ich genauer nach. Ich stimme mit Ihnen darin überein, dass in der Sicherungsverwahrung Männer untergebracht sind, die wiederholt schwere Gewalt- oder Sexualstraftaten mit hohem Opferschaden begangen haben und als gefährlich gelten. Nun werden Sie hier ebenfalls verwahrt, weil Sie mehrfach vergewaltigt haben. Wie kommen Sie darauf, dass Sie besser sind als die anderen Männer? Neon lehnte sich mit verschränkten Armen zurück und streckte sein Yell-Kinn leicht nach oben. Weil ich keine Vergewaltigung begangen habe, das sind falsche Anschuldigungen. Ich bin zu Unrecht hier. Ruhig entgegnete ich. Es kommt manchmal vor, dass Menschen zu Unrecht für eine Straftat verurteilt werden. Das ist selten, aber möglich. Dass aber eine Fehlverurteilung gleich mehrfach passiert, ist extrem unwahrscheinlich. Neon reagierte aufgebracht und redete sich in Rage. In meinem Fall gibt es nur zwei Verurteilungen wegen angeblicher Vergewaltigungen. Ich kann Ihnen erklären, wie es zu diesen falschen Anschuldigungen gekommen ist. Das Mädchen, wegen dem ich zuletzt verurteilt wurde, hatte psychische Probleme. Mein Anwalt hat herausgefunden, dass sie in der Vergangenheit vergewaltigt wurde. Das hat sie anscheinend nicht verarbeitet. Sie ist mir an der Bushaltestelle aufgefallen. Ich bin ihr nachgegangen, habe sie nach ihrer Telefonnummer gefragt und versucht, sie zu küssen. Das war es aber auch schon. Ich konnte ja nicht wissen, dass sie traumatisiert ist und das als Vergewaltigung betrachten würde. Das andere Mädel hat mit mir freiwillig Sex gehabt. Ich habe es nicht nötig, jemanden mit einer Waffe zum Sex zu zwingen. Das hat sich das Mädel hinterher nur ausgedacht, weil sie mit mir zusammen sein wollte und ich ihr gesagt habe, dass ich keinen Bock darauf habe. Ist sie durchgedreht und zur Polizei gegangen. Ich hakte bezüglich der angezeigten Vergewaltigung der magersüchtigen Frau nach, für die er nicht verurteilt worden war, und Neon antwortete, die war so krass abgemagert. Ich war neugierig und wollte unbedingt wissen, wie sie nackt aussieht. Also habe ich ihr Komplimente gemacht und ihr vorgespielt, dass ich sie mögen würde. Sie hat sich tatsächlich vor mir ausgezogen. Ihr Körper bestand nur noch aus Haut und Knochen. Haben Sie so etwas schon mal gesehen? Das war voll krass. Ich fand das fast ekelhaft. Als Neon meinen erschrockenen Gesichtsausdruck bemerkte, fügte er hinzu, also ich habe sie nicht angefasst, sie hat sich geschämt, nachdem sie nackt vor mir gestanden hatte und ich nichts mehr von ihr wissen wollte. Deswegen hat sie mich wegen Vergewaltigung angezeigt. Im moralischen Sinne habe ich mich vielleicht schuldig gemacht, aber ich bin deswegen kein Vergewaltiger. Neon versuchte, sich als ein zu Unrecht Verurteilter darzustellen und wertete dabei seine Opfer ab. Ich glaubte Neons Version des Tatgeschehens nicht und fragte mich, ob er es tatsächlich für möglich hielt, dass ihm irgendjemand diese Geschichten abkaufte. Neon hätte wesentlich bessere Karten gehabt, aus der Sicherungsverwahrung entlassen zu werden, wenn er die begangenen Straftaten zugegeben und sie therapeutisch aufgearbeitet hätte. Aber die Aufrechterhaltung eines positiven Selbstbilds war ihm wichtiger als eine reelle Chance auf Entlassung. Neon musste vor sich selbst, vor seiner Familie und vor seinem gesamten Umfeld als ein zu Unrecht Verurteilter gelten, sozusagen als ein Opfer der Justiz und nicht als Täter, der vergewaltigt hatte. In einer der späteren Sitzungen fragte ich Neon, was passieren würde, wenn er die Straftaten zugeben würde. Würde seine Familie, die ihn derzeit unterstützte, weiterhin hinter ihm stehen? Neon antwortete entschlossen, natürlich würde meine Familie weiterhin komplett zu mir stehen. Das haben sie mir auch von Anfang an gesagt. Aber ich gebe doch keine Straftaten zu, die ich nicht begangen habe.